ARD Sounds.
Aber überall steht drin, dass die Schüler ein Anrecht auf individuelles Feedback haben. Und kleiner subversiver Hinweis, man kann also als Klasse durchaus hergehen und ihr sagt dann eurem Lehrer, eurer Lehrerin, wir alle 25 hätten jetzt gerne individuelles Feedback auf eine Aufgabe, legt ihm das auf den Tisch und dann hat sich das Problem, glaube ich, relativ schnell erledigt.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
KI macht Hausaufgaben und alle wissen es. Und gleichzeitig entstehen mit genau dieser Technologie auch noch Formen von digital sexualisierter Gewalt, die viele Schulen noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Darüber sprechen wir heute in dieser Monatsfolge. Armin Himmelrath, Spiegeljournalist für den Bereich Bildung und ich. Armin, schön, dass du wieder dabei bist.
Schön, Bob, ich freue mich auch sehr.
Das Thema KI und Hausaufgaben ist ja jetzt nicht so neu, aber Ausgangspunkt für dieses Thema und dass es jetzt nochmal besprochen wird, ist die Aussage von Stefan Düll, dem Vorsitzenden des Lehrerverbands, der sagt, Schüler nutzen KI für Hausaufgaben. Und ich zitiere mal aus dem Heise-Artikel vom 8.4., der mich etwas irritiert und verwundert zurückgelassen hat. Der Deutsche Lehrerverband DL befürchtet durch die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz von Schülerinnen und Schülern Auswirkungen, beispielsweise auf Hausaufgaben. Zitat, die Gefahr besteht, dass wir Hausaufgaben so nicht mehr machen lassen können, sagte DL-Präsident Stefan Düll der Neuen Osnabrücker Zeitung. Nächstes Zitat, alles, was außerhalb des Klassenzimmers passiert, könnte theoretisch mit oder von einer KI erledigt worden sein. Und dann geht's noch ein kurzes bisschen weiter. Das sei für Lehrkräfte kaum kontrollierbar. Man müsse daher bei den Hausaufgaben und den Prüfungen in unteren Klassen die Handschrift fordern, um Täuschung zu verhindern. Armin, wenn jetzt selbst der Lehrerverband das so klar sagt, und ich habe gerade schon gesagt, ich war etwas irritiert, ist das ein sehr spätes Eingeständnis oder bin ich da ein bisschen zu hart?
Nein, ich glaube nicht, dass du da zu hart bist. Es zeigt, glaube ich, einfach, dass schulische Realität aus diesem Blickwinkel der Lehrkräfte und in diesem Fall des Lehrerverbands, dass die der Realität einfach so ein Ticken hinterherhängt, vielleicht auch ein bisschen größeren Ticken, dass einfach bestimmte Entwicklungen in diesen Verbänden vielleicht auch, die ja jetzt schon durch die Verbandsstrukturen nicht unbedingt wahnsinnig progressiv und revolutionärisch oder revolutionär aufgestellt sind, dass das einfach ein bisschen dauert, bis bestimmte Entwicklungen dort weit oben ankommen und dann auch noch eine Position dazu gefunden werden kann. Also ich glaube, das hat ein bisschen was mit diesem gewerkschaftlichen oder berufsverbandlichen Strukturen zu tun. Und das würde ich jetzt Stefan Düll gar nicht mal persönlich vorwerfen. Andererseits, wer sehen will, konnte das auch schon vor 3 Jahren sehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide geführt haben. Das war, ich glaube, wenige Wochen, nachdem ChatGPT auf dem Markt für alle erschienen ist. Und damals hast du schon gesagt, wir müssen einfach uns auf völlig neue Prüfungs- und Überprüfungsformate einstellen. Wir brauchen eine Renaissance des Mündlichen, war damals, glaube ich, deine Empfehlung.
Ja, ich habe 6 Monate später einen Blogbeitrag geschrieben, in dem es genau darum ging, wie kann man eigentlich heutzutage noch Hausarbeiten schreiben lassen. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal zukommen. Ganz konkret, was heißt das? Was mich an diesen Aussagen so verwundert hat, ist dann sowas wie, okay, jetzt müssen wir Klassen mit Handschrift Hausaufgaben machen. Denn der Gedanke, dass man das erst von ChatGPT übernehmen lässt, vielleicht noch ein paar Fehler einbaut und dann von Hand abschreibt, ist ja jetzt wirklich nicht so weit weg, auch für 5- oder 6-Klässler, oder?
Ja, aber ich glaube, das Grundproblem liegt vielleicht schon darin, in dieser Idee, dass Lehrkräfte versuchen, auf diesen Stand der 5- und 6-Klässler zu kommen oder auf den Stand der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, die sind einfach technisch viel ausprobierwütiger, als wir alle in der etwas älteren oder noch älteren Generation das sind. Und allein deshalb ist sozusagen das von vornherein ein verlorener Wettlauf, wenn man sagt, wir müssen nur aufschließen und dann finden wir richtige Umgangsweisen. Und so ein bisschen klingt das häufig in der Diskussion für mich noch durch. Ja, das stimmt. Also wir haben ja Zahlen, ich habe das jetzt nicht ganz exakt im Kopf, aber ich meine so 3/4 der Schülerinnen und Schüler nutzen KI, für Hausaufgaben und zwar fast täglich. Also das ist einfach totaler Standard in dieser Generation oder in diesen Generationen, muss man ja mittlerweile schon sagen. Und da kann man jetzt entweder mit Verweigerung drauf reagieren und sagen, ich ignoriere das als Lehrkraft. Man kann hergehen und sagen, ja, ich akzeptiere das, dass die da wahnsinnig viel machen. Ich muss mir jetzt einfach meine Strategie dafür überlegen. Oder ich kann versuchen, dem hinterher zu rennen und sagen, oh, ich will auch in diesen Modus kommen. Aber bis dahin sind hier natürlich nochmal 3 Meter weiter oder 30 oder vielleicht auch 300.
Ja, die Zahlen, die du da gerade nennst, sind aus der letzten Gym-Studie von 2025. Die von 2024 sprach noch über ungefähr 65%. Und diese Gym-Studie, die wird ja immer auch sehr, sagen wir mal, substanziell durchgeführt. Da wird also auch immer wieder drauf verwiesen, wie jugendliche Medien eben nutzen. Das Problem ist, dass da natürlich qualitativ jetzt nicht gesagt wird, wie genau nutzen Jugendliche KI bei den Hausaufgaben, weil es kann genauso bedeuten, dass man sich die Hausaufgaben erklären lässt, dass man seine Eltern nicht mehr braucht, als auch, dass man sie komplett outsourced. Ich kann dir nur anekdotisch sagen. Anekdotisch, wenn ich mit jungen Leuten spreche, und das steht jetzt natürlich gegen diese Dreiviertel-Hypothese, die sagen, ja klar, wir benutzen das alle. Weitere Stimmen sind, wir benutzen das jetzt schon im Unterricht, um sich dann zu melden und eben eine super mündliche Note zu bekommen. Und die Lehrer würden es, ich sag's jetzt mal lapidar, nicht checken.
Was heißt das denn konkret im Unterricht? Haben die das Ding die ganze Zeit offen und kommunizieren sozusagen mit ChatGPT? Krass.
Genau, die haben das offen. Und das führt sozusagen das Problem, was wir jetzt gerade schon so leicht umrissen haben, noch mal ein bisschen tiefer, nämlich die Frage danach, wie kann ein Umgang aussehen, der KI eben einbindet und reflektiert, sodass sozusagen gemeinsam geschaut wird, wie kann man das so nutzen, dass man nicht nur jetzt den schulischen Anforderungen nicht gerecht wird, indem man täuscht, sondern ja letztendlich auch sich selbst, ne?
Ja, genau. Ich glaube, Man muss da noch mal einen Schritt zurück und wir müssen an dieser Stelle reden über Medienkompetenz oder KI-Kompetenz, wenn man so will. Was kann das Ding und was kann es uns helfen und wo kann es uns möglicherweise auch in die Irre führen, indem wir bestimmte Sachen dann nicht mehr können und verlernen oder gar nicht erst lernen. Weil die Idee des Live-Einsatzes, die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe neulich mich mit einer Ärztin unterhalten, die sagt, für ihre Berichte bittet sie ihre Patientinnen und Patienten um Einverständnis darüber, dass eine KI mithören darf gewissermaßen. Also die nimmt, wenn man so will, die Sitzung mit dem Patienten auf und sagt dann der KI hinterher, schreibt mir eine Zusammenfassung für einen Bericht. Und sie sagt, das funktioniert wahnsinnig gut, spart ihr unheimlich viel Zeit. Und sie sagt, das ist konkret Zeit, die sie als Hausärztin dann für die Patienten mehr hat für das Gespräch. Und an so einer Stelle, das ist, also als ich es das erste Mal gehört habe, klingt das für mich so ein bisschen verwunderlich. Da hört jetzt noch jemand mit, in diesem Fall KI. Aber dann dachte ich, ja, das ist irgendwie ein aus dieser professionellen Position heraus gut entwickelter Einsatz. Und sowas würde ich mir im Grunde zumindest erstmal in der Diskussion auch für die Schule und fürs Lehramt wünschen. Hilft uns das zum Beispiel, wenn die Schülerinnen und Schüler KI mitlaufen lassen, hilft uns das eventuell auch, dass wir das vielleicht offen machen und gemeinsam darüber nachdenken und Konzepte entwickeln, wie man aus einer Unterrichtssituation mit Hilfe von KI weitere Erkenntnisse gewinnen kann, die dann fürs Lernen und Lehren auch helfen?
Es gibt zwei Dimensionen, die da, glaube ich, ganz wichtig sind. Die eine Dimension ist die Dimension Datenschutz. Und Datenschutz selber wird dann wiederum natürlich auch oft benutzt für diejenigen, die dann sagen würden, ich möchte das auch so nicht machen. Stichwort Überprüfbarkeit, Kontrollierbarkeit, Transparenz und damit meine ich jetzt vor allen Dingen die Lehrkräfte. Der Punkt, den ich aber gerade noch wichtiger finde, wenn wir davon ausgehen würden, dass es DSGVO-konforme und entsprechend dem Digital Service Act entsprechende KI-Systeme für Schulen geben würde, die dann irgendwann auch so stark sind wie jetzt die großen KI-Systeme und eben nicht die staatlich ausgerollten. dass das, was die Ärztin dir gesagt hat, ja immer aus der Perspektive einer jetzt schon professionellen Tätigkeit heraus geschieht. Und das ist das, was mir so ein Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar so ein großes Kopfzerbrechen, dass ich manchmal dazu tendiere, dieses Lernen über KI, was ja auch immer eine Rolle spielt. Ja, wir müssen lernen, wie das funktioniert und dass wir dem nicht immer trauen können und so. Erstmal als sekundär zu betrachten. Denn die Realität ist jetzt schon, dass bei 99% der schulischen Inhalte die KI in erster Instanz in Anführungsstrichen besser ist als die Schülerinnen und Schüler. Ja. Und die daraus sich ergebende Folge ist, was tue ich, wenn ich Dobby den Hauself mit seinen rhetorischen Fähigkeiten, seinem inhaltlichen Verständnis dauerhaft auf meiner Schulter sitzen habe? Was tue ich dann? Und das hat mich ja damals, also vor 3 Jahren, zu dieser Aussage geführt, zu dieser martialischen Hausaufgaben sind tot. Und ich würde immer noch sagen, dass wenn Hausaufgaben als Produkt gedacht werden, dann können sie nicht mehr so gemacht werden, wie sie gemacht wurden. Völlig unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler das jetzt von Hand irgendwie aufschreiben oder nicht. Diese Phase müssen wir hinter uns lassen, würde ich sagen.
Aber ich würde ja sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, das ist eine Fortsetzung einer Lehrerinnen-Selbsttäuschung, die wir hier erleben. Hausaufgaben haben noch nie so funktioniert, wie man sich das theoretisch vorstellt. Bei Hausaufgaben war ja immer das Problem, dass im Grunde eine individuelle Überprüfung und ein Feedback geben kaum stattfinden kann. Wenn ich einer Klasse mit 25 Kindern Hausaufgaben gebe und ich würde nur jedem Kind 2 Minuten individuelles Feedback geben, dann ist mehr als eine Unterrichtsstunde weg mit Feedback. Also haben Lehrkräfte sich immer darauf beschränkt, das beispielhaft zu machen. Und was lernen die Kinder? Von 25 kommen 2 dran. Ich muss es irgendwie schaffen, nicht zu diesen 2 zu gehören. Das ist die erste Strategie, die sie perfektionieren. Und das zweite ist dann, wenn ich drankomme, dass ich dann entweder eine gute Ausrede habe und oder in der Lage bin, irgendwas zu reproduzieren, was danach klingt, als hätte ich mir Gedanken gemacht. Und diese Selbsttäuschung, diese Idee, dass Hausaufgaben etwas bringen und sie jetzt durch eine neue Situation in Frage gestellt werden müssen, Das hätten wir eigentlich schon viel früher fragen müssen.
Kommen wir von der einen Herausforderung zu der nächsten. KI kann ja nicht nur genutzt werden, um Hausaufgaben zu machen, sondern auch für deutlich schlimmere Dinge. Stichwort sexualisierte digitale Gewalt. Ausgangspunkt einer riesigen Debatte über die Frage, wie KI und auch das Digitale grundsätzlich genutzt werden kann, ist natürlich der Fall Colleen Fernandes. Aber das Problem zeigt sich ja eben auch im schulischen Alltag. Da ist es natürlich immer wichtig, wenn man nicht über, ich sag jetzt mal, abstrakte Fälle spricht, das hat der Fall Colleen Fernandes ja auch gezeigt, sondern wirklich darüber, was Menschen passieren kann, schon vor KI, ne?
Ja, das ist natürlich etwas, was in dieser Drastik, die wir da erleben in diesem Fall und auch mit dieser Prominenz, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen hat, dass es eben so stark nach vorne gespült wird und auch in unser aller Wahrnehmung natürlich eine Riesenrolle spielt. Wir haben ja beim Spiegel auch da sehr ausführlich drüber berichtet und das letztlich auch losgetreten. Andererseits muss man sagen, und das ist tatsächlich die Chance, die wir ja jetzt auch hier im Podcast haben, ist es natürlich so, dass sexualisierte Gewalt mit KI-Hilfe, seit dieses Tool auf dem Markt ist oder diese Tools auf dem Markt sind, natürlich überall sichtbar ist, spürbar ist und wenn man genau hinschaut, auch in Schule natürlich schon sichtbar ist. Und um das mal sozusagen als Beispiel klar zu machen, wir haben im Vorfeld unserer Aufzeichnung jetzt mit einer Schülerin, ehemaligen Schülerin gesprochen, Sophia heißt sie, und die hat eben erlebt, dass innerhalb der Schule Bilder von ihr manipuliert und Nacktfotos verbreitet wurden.
Es ist 2018. Ich habe gerade das mündliche Abitur hinter mich gebracht. Also eigentlich eine richtig schöne Zeit sollte das sein. Bis dann ein Schüler auf mich zukommt und mir erzählt, dass einer WhatsApp-Gruppe es in den Nacktfotos von mir rumgeschickt werden. Er will mir aber erstmal nicht verraten, wer der Junge ist, der diese Fotos rumschickt, bis ich dann irgendwann rausfinde, dass der auf der gleichen Schule ein paar Klassen unter mir ist und dass er eben damit prahlt, Nacktfotos von mir zu haben. 3 Stück sind es insgesamt, aber alle 3 sind nicht echt. Er hat nämlich Fotos von meinem Instagram gescreenshottet und auf nackte Frauenkörper retuschiert. 2 von ihnen sehen relativ echt aus. Bei dem 3. erkennt man aber schon, dass er ein Bild von meiner Instagram-Seite genommen hat und mein Gesicht auf eine Frau ohne T-Shirt gefotoshoppt hat. Ich habe ihn dann konfrontiert damit und ihm gesagt, ja, was das mit mir macht und was für Folgen das vor allen Dingen für mich haben kann. Er auf der anderen Seite hat mich angefleht, nicht zur Polizei zu gehen und sein Verhalten nicht anzuzeigen, mit der Begründung, dass das sein Leben zerstören könnte. Ich bin dann aber trotzdem zur Polizei gegangen und habe ihn angezeigt. Die konnten aber nichts für mich machen. Der Polizist konnte sich den Kommentar aber wohl nicht verkneifen, dass ich das Ganze doch als Kompliment sehen soll, weil der Junge mich toll findet. Ich bin auch zur Schulleitung gegangen und habe das Ganze gemeldet und die hat tatsächlich auch nichts unternommen. Die meinten noch, dass ich ein bisschen besser aufpassen soll, wer mir auf Instagram folgt und hat mir eben auch gesagt, dass es für den Jungen schon Strafe genug war, mit seiner Mutter darüber zu sprechen, aber es gab keinen Schulverweis und keine Konsequenzen. Was für mich aber tatsächlich in der Zeit am schlimmsten war, ist, dass niemand wirklich mit mir, sondern nur über mich geredet wurde. Also bekannte Freunde, LehrerInnen, da hatte ich das Gefühl, dass alle das Thema so ein bisschen mieden und dadurch habe ich mich wirklich sehr, sehr alleine gefühlt und auch so, als ob ich etwas falsch gemacht habe.
Erstmal, um kurz einzuordnen, der Fall ist ja sehr vergleichbar mit anderen Fällen, die mit KI erzeugt werden. Da ist sozusagen die Montage nur in Anführungsstrichen einfacher. Aber was wir jetzt gehört haben, das ist ja etwas, das an Schulen passiert.
Ja, einmal ist passiert und ich glaube auch, es ist für das Opfer, ich sage es jetzt wirklich mal drastisch, völlig egal, ob das mit Photoshop gemacht wurde oder mit einer KI. Das Opfer wird herabgewürdigt, wird gedemütigt, wird beschämt. Darum geht es ja im Wesentlichen. Und wenn sowas einfach zirkuliert in einer Form von Öffentlichkeit, und das sind natürlich auch WhatsApp-Gruppen oder irgendwelche Gruppen auf dem Schulhof oder innerhalb einer oder außerhalb einer Klasse oder auch im Freundeskreis. Also das ist, glaube ich, da brauchen wir keinen technischen Unterschied zu machen in dieser Art von sexualisierter digitaler Gewalt, die wir hier haben. Und ja, das findet in Schule statt und ich glaube, dass dort viel, viel mehr stattfindet, als das in den Lehrerzimmern oder auch bei den Schulleitungen bekannt ist und wahrgenommen wird, weil das so ein Bereich ist, der ohnehin, sagen wir mal, also vielleicht mit Defiziten versehen ist. Also der Blick auf digitale Kommunikation im schulischen Alltag, nenne ich es jetzt mal. Und dann kommt noch ein Thema dazu, das jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass Schulen da besonders stark und gut wären, nämlich das Thema Sexualität. Und wenn wir diese beiden Punkte sozusagen zusammenmischen, also der eine sprachlose Bereich oder die Schule sprachlos machende Bereich und der andere die Schule sprachlos machende Bereich, dann wundert mich das natürlich auch nicht, dass viele Schulen eigentlich gar keinen Plan haben und keine Idee und auch keine Strategie, wie sie damit umgehen sollen.
Mich hat an dem O-Ton von Sophia einiges beschäftigt. Das, was mich erstmal beschäftigt hat, ist, dass dadurch, dass die Sprache fehlt, die Beschämung beim Opfer bleibt und wirklich keine Hilfestellung gegeben wurde, auch nicht von Gleichaltrigen, ja noch nicht mal von demjenigen, der es ihr damals gesagt hat, weil der halt quasi nicht mit in den Sog von irgendwas kommen wollte, was ihn dann wiederum zur, ich sag jetzt mal, Zielscheibe macht. Das Zweite, dieser unsägliche Kommentar des Polizisten, so nach dem Motto, nimm das als Kompliment, der ja, Wir könnten da ewig drüber sprechen, aber dieser Kommentar zeigt ja, dass das Ganze auch noch ein Teil einer größeren gesellschaftlichen Missstellung irgendwo ist. Also, und dann hast du gerade schon gesagt, diese eigentlich fehlenden Werkzeuge. Und da musste ich an das Gespräch mit Madita Oeming denken, die gesagt hat, wir müssen eigentlich in Schulen über Pornografie sprechen. Und das Erste, was sie gesagt hat, was wir machen müssen, ist eine Sprache dafür finden. Und bei diesem eine Sprache dafür finden, musste ich an den wirklich, ja, wie soll ich das sagen, schockierenden Podcast Die Lieblingsschülerin denken, an dem du ja auch mitgewirkt hast, wo es um sexuelle Annäherung seitens von Lehrkräften gegenüber SchülerInnen ging, denen auch nicht geholfen wurde, die auch damit alleine gelassen wurden, weil man ja das Gefühl hatte, dass Schulen da keine Handwerkzeuge haben. Und wir haben Sophia ja auch gefragt, was müssten Schulen eigentlich machen? Hören wir da mal rein.
Ich hätte mir gewünscht, dass von Anfang an offener mit mir geredet worden wäre. Der Junge, der mir gesagt hat, dass Nacktfotos von mir in der WhatsApp-Gruppe rumgeschickt werden, der hat ja den Mut gehabt, mir das zu sagen. Aber in dem Moment, wo er dann gecheckt hat, dass ich Konsequenzen aus der Sache ziehen werde, hat er irgendwie total Angst bekommen und versucht, den Täter zu schützen, indem er mir dann Informationen vorenthalten hat. Und da wünsche ich mir mehr Solidarität mit den Opfern. Auf Polizeiseite einen sensiblen Umgang mit dem Thema. Und auf Schulseite klare Signale setzen, zum Beispiel mit einem Schulverweis und nachgelagert dann auch Aufklärungsarbeit. Und so generell hätte ich mir wirklich gewünscht, dass auch mit mir gesprochen worden wäre über das Thema. Also dass meine Freunde, andere Schüler, Lehrer wirklich proaktiv auf mich zugehen und mich fragen, wie es mir geht, ob ich Hilfe brauche, ob ich klarkomme. Also ja, ich glaube, ein paar liebe Worte, um einfach zu sehen, dass ich nicht alleine dastehe, hätten auch echt schon ganz schön viel bewegt.
Armin, Sophia hat ja jetzt erstmal gesagt, eigentlich wäre ihr schon geholfen gewesen, wenn jemand, ich sag mal, einfach auf sie zugekommen wäre, ja. Aber so einfach geht das ja nicht. Also wie müssen wir dieses Problem denn adressieren? Denn wir sind ja, muss man glaube ich leider sagen, ja gerade erst am Anfang. Je einfacher das wird, desto größer werden ja die Probleme werden. Und wir haben gerade auch schon gesagt, es ist teilweise unsichtbar. Wenn es in WhatsApp-Gruppen hin und her geht, hätte damals dieser Schüler der Sophia nicht Bescheid gesagt, vielleicht hätte sie es gar nicht gewusst und wäre trotzdem von allen Seiten beäugt worden.
Genau, das ist das Grundproblem. Also bisher stellt sich Schule, glaube ich, allzu oft so auf, als gäbe es dieses Problem nicht. Also ich sehe es nicht, also ist es nicht da. Das ist eigentlich fast so ein Kleinkindverhalten gegenüber Schwierigkeiten. Und von einer Institution, die sich Bildung und Lernen und nach vorne gucken und Begleitung auf die Fahnen geschrieben hat, würde ich erwarten und verlangen, dass mit Klarwerden der Problemhaftigkeit, und die ist, glaube ich, jetzt deutlich klar, dass sie sich auf den Weg macht und selber, ich würde sagen, sowas wie Protokolle entwickelt. Also klare Strukturen, was passiert. Klare Strukturen, die auch durchaus etwas übernehmen, was wir ja in der Diskussion über sexualisierte Gewalt immer wieder hören. Es muss sowas wie ein Prinzip geben, erstmal glauben wir dem Opfer. Das Opfer hat die starke Stimme und nicht derjenige, der hierarchisch oder vom Alter her oder in seiner Rolle oder in der Profession auf der vermeintlich höheren Stufe steht, sondern das Opfer, dem müssen wir erstmal glauben. Ich höre natürlich schon alle, die sagen, ja, aber das öffnet ja Missbrauch Tür und Tor. Ja, möglicherweise tut es das, aber das andere eben auch. Also wir finden da kein System, was sozusagen rechtsstaatlich gerecht ist, wenn eine solche umfassende Beschämung und ein solch umfassender Eingriff in persönliches Wohlbefinden schon erfolgt ist. Da muss sozusagen Schule sich auch ja wirklich parteiisch erst einmal positionieren, glaube ich. Und das fällt natürlich einer Institution wie Schule wahnsinnig schwer. Dann haben wir noch eine gewisse Verantwortungsdiffusion, die wir, glaube ich, da feststellen können und müssen. Das heißt, die Schulleitung ist ja nur bedingt unmittelbarer Vorgesetzter einer Lehrkraft, sondern da spielt ja das Land noch mit einer Rolle. Und die Schulaufsicht hat bestimmte Dinge, die dann vom Land dahin delegiert wurden und so. Also das ist ja alles nicht ganz einfach. Und da, glaube ich, braucht Schule einfach klare und in Richtung der Opfer sich positionierende Protokolle, die dann ablaufen müssen. Und das sind klare Ansprechpartner, das ist das Hinzuholen von Hilfe, möglicherweise auch externer Hilfe von Hilfsorganisationen. Das ist natürlich so etwas wie Begleitung der Betroffenen, die jemanden mitnehmen dürfen müssen. Wir haben das bei der Podcast-Produktion von der Lieblingsschülerin gesehen, dass es Fälle gab, in denen rechtlich bei einer Anhörung die Schülerin, wenn da eine 15-Jährige dann hergeht und sagt, mein Lehrer hat dies oder jenes gemacht, die darf niemanden mitnehmen, keine Vertrauensperson, kein Anwalt, nichts, während der erwachsene Lehrer zusammen mit der Schulleitung sozusagen ihr gegenüber sitzt. Also das sind Situationen, die gehen einfach nicht. Und da ist natürlich einerseits Schule gefragt, dass für das Thema sensibilisiert wird, in der Schulgemeinschaft, im Lehrerkollegium selbst. Aber sind natürlich auch die Verantwortlichen in der Bildungspolitik gefragt, die eben die entsprechenden Instrumente auch möglich machen müssen.
Das ist ja ein sensibler Bereich auch, Armin, ne? Also wenn du das jetzt hörst als Lehrerin, als Lehrer, jemanden darauf anzusprechen oder überhaupt diese Sprachfähigkeit zu erzeugen, das ist nicht einfach.
Nee, das ist überhaupt nicht einfach und es ist ja erstmal was ich auch nicht mitbekomme, wenn ich ein Lehramt studiere. In aller Regel sind Themen von Sexualität, Mobbing, solche Dinge, das kommt alles nicht so richtig vor. Und andererseits, glaube ich, fängt es damit an, dass man sich einfach klar macht, wie präsent dieses Thema im Schulalltag ist. Die unabhängige Bundesbeauftragte schätzt ja, dass, wenn man es bundesweit sozusagen als Schnitt nimmt und wirklich von der Grundschule bis hoch in die Klasse 13, da wo es die gibt, dass nach eben ihrer Schätzung in jeder Schulklasse 1 bis 2 Schülerinnen im Schnitt von sexualisierter Gewalt in der Familie oder in anderen Kontexten betroffen sind. Also wir haben, ich glaube, das kann man einfach so sagen, keine Schule, in der das Thema nicht irgendwie vorkommt. Und das heißt dann ja doch wohl im nächsten Schritt, dass man sagen muss, okay, als Kollegium, wenn wir das für wichtig halten oder ich als einzelne Person das für wichtig halte, ich muss das ins Kollegium reintragen, ich muss eine Aufmerksamkeit dafür erzeugen. Und dann kann man gemeinsam überlegen, okay, wie können solche Protokolle aussehen? Haben wir jemand, der oder die als Ansprechpartnerin dienen kann und das auch kommuniziert wird und das auch als normal kommuniziert wird, über solche Dinge zu reden und über das, was dort passiert. Und natürlich ist auch sowas wie der Fall Colleen Fernandez ein Fall, der in Schulen besprochen wird, zwischen den Schülerinnen und Schülern. Und zwar ganz massiv. Das sehen wir bei den Rückmeldungen, die wir auf die Texte dazu beim Spiegel bekommen haben. Natürlich betrifft das junge Leute auch ganz, ganz, ganz viel und die beschäftigen sich damit. Und das wären ja so Anknüpfungspunkte, wo man was tun kann. Und wenn man weitergehen will, sind natürlich ein pädagogischer Tag zu dem Thema sexualisierte Gewalt, digitale Gewalt, wäre für jedes Kollegium natürlich anzuraten. Wir können weiter denken an sowas wie ein Modul, was man in der LehrerInnenausbildung implementiert. Wir können über Befragen an der Schule reden, denn wenn man jetzt schon ältere Schüler anonymisiert befragt, zeigt sich, dass eben ganz, ganz viele sagen, ja, auch Übergriffe durch andere Jugendliche gibt es. Also es sind ja nicht immer die klaren Lehrer sind die Täter, Schülerinnen sind die Opferverhältnisse, so ist es ja gar nicht, sondern wir haben eine Gemengelage, in der so viel wabert und die gleichzeitig aber eben von, ich würde sagen, der allergrößten Zahl der Schulen weitgehend übersehen oder wo nicht hingeguckt wird in der Hoffnung, dann ist das Problem nicht so groß. Aber das funktioniert halt nicht. Also hingucken wäre das Erste.
Und ich finde das gerade total wichtig, Armin. Ich habe in letzter Zeit in Bezug auf verschiedene Punkte so einen Dreischritt. Jetzt hätte ich beinahe gesagt entwickelt. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendjemand und sagt, das ist doch schon längst in folgenden 7 Büchern aus den Jahren 1950 bis 2020. Das kann natürlich sein. Aber jedenfalls Bewusstsein, Reflexion, Handlung. Weil das, was wir ja als erstes brauchen, ist überhaupt erkennen, dass das Problem ist. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du gerade nochmal diese Zahl gesagt hast, die ja schon unfassbar ist und die sexualisierte digitale Gewalt ja gar nicht einschließt. Aber diese 1 bis 2 Personen, die betroffen sind, unabhängig erstmal von digitalen Möglichkeiten. Und dass du dann gesagt hast, naja, das Problem erstmal überhaupt ins Bewusstsein rücken, so dass jeder damit erstmal arbeiten kann, erstmal darüber nachdenken kann, was heißt das eigentlich? Das ist, um sozusagen diese Verbindung nochmal, das ist nicht was außen passiert, was Colleen Fernandes passiert, ja, erstmal so gesamtgesellschaftlich, aber dass das eben auch in der Schule stattfindet. Mhm. Und wenn man dieses Bewusstsein geschaffen hat, dann kann man den nächsten Schritt in die Reflexion und dann möglicherweise auch in Möglichkeiten der Handlung gehen, auch wenn es noch kein, sagen wir mal, standardisiertes Protokoll, keine wirklichen Leitlinien gibt.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, das ist der erste und wahrscheinlich auch der schmerzhafteste Schritt, sich das klar zu machen, wie präsent das ist. Und genau, ganz wichtig, was du sagst, diese Zahl 1 bis 2 SchülerInnen pro Klasse, es bezieht sich nur in Anführungszeichen auf sexualisierte, wirklich erfahrene Gewalt, nicht auf digitale Gewalt, nicht auf Gewalt, die von Gleichaltrigen untereinander ausgeübt wird. Also die Zahlen sind mit Sicherheit viel, viel höher.
Jetzt haben wir heute in dieser Sendung einen Komplex KI gehabt, der aber, ich glaube, in zweifacher Hinsicht, so unterschiedlich beide Themen auch sind, wirklich ganz krass in der Schule auch schon vorkommt und den man sich deshalb annehmen muss. Wie immer nach unserer Monatsfolge sage ich dir, Armin, siehst du schon was am Horizont? Ich hätte diesmal, glaube ich, auch schon was interessant werden könnte.
Also ich habe 2 Dinge, die ich erwähnen würde. Das eine bezieht sich direkt auf KI. Tatsächlich stecke ich im Moment aktuell in einer Recherche, die in den nächsten Tagen erscheinen wird. Da geht es um KI beim Schulbuch erstellen. Ich habe einen Verlag ausfindig gemacht, wo es Schulbücher gibt, die sehr danach aussehen, als seien sie mit KI produziert. Eins zum Beispiel, das sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, wo man dann wirklich ganz, ganz schlechte KI-Artefakte in Bildern hat, die dort erstellt wurden. Das ist eine der Geschichten, die wird mich auf jeden Fall weiter beschäftigen. Und ich glaube, was auch wichtig werden wird, wir haben vom IFO-Institut in München eine Studie zu erwarten, die sich nochmal mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit in Deutschland auseinandersetzt. Das ist ja so ein bisschen so ein Dauerbrenner als Thema. Andererseits steht das IFO-Institut und sein Chef Ludger Wörsmann stehen jetzt nicht unbedingt unter Revolutionsverdacht, unter linkem Aktivistenverdacht, dass sie sozusagen die Schule in die Luft sprengen und komplett neu bauen wollen, sondern die gucken da schon sehr wirtschaftsorientiert drauf. Und trotzdem ist da eben auch zu erwarten, dass sie feststellen, dass die Bildungsgerechtigkeit ein riesiges oder Ungerechtigkeit ein riesiges Problem ist. Und das wird uns, glaube ich, sicher ziemlich beschäftigen in der nächsten Zeit. Und deins?
Meins wäre etwas, was aufgepoppt ist, Gewalt gegen Lehrkräfte steigt. Ein höchst sensibles Thema einerseits. Andererseits habe ich das wirklich nur auf Social Media gesehen und direkt an ein Gespräch hier auch im Podcast gedacht, in dem herausgekommen ist, so einfach ist das mit so linearen, etwas wird schlimmer Erzählungen nicht. Ja, weil es beispielsweise bei Corona natürlich irgendwie überhaupt keine Konflikte innerhalb der Schule gab oder so. Also das würde mich interessieren, da nochmal reinzuschauen. Letzten Endes ist es vorstellbar und plausibel, aber genau deshalb muss man aufpassen, dass man keinen Bestätigungsfehler, keine Confirmation Bias macht und sofort da drauf springt und sagt, alles wird schlimmer und die Jugend von heute und so weiter. Also ich glaube, dass das auch noch relevant werden wird.
Das finde ich spannend. Lass uns das gerne vormerken.
So machen wir das. Ansonsten schickt uns auch gerne Kommentare zum Beispiel auf Spotify oder wenn ihr auch Themenvorschläge habt. Hier in den Monatsfolgen sind wir immer aktuell, gerne an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Und Armin, ganz herzlichen Dank für diese Folge wieder.
Bob, ich danke dir. Es war spannend wie jedes Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Ihr habt gemerkt, dass es in dieser Folge zum Thema sexualisierte digitale Gewalt gar nicht so einfach war, dazu zu kommen, wie groß das Problem eigentlich ist. Das liegt auch daran, dass es schwierig ist, Daten zu erheben und dass wir grundsätzlich ein Problem haben, darüber zu sprechen. Wenn ihr Erfahrungen in dem Bereich gemacht habt, als Lehrkraft, als Schulpsychologin, als Schulsozialarbeiterin oder als pädagogische Begleiterin oder natürlich auch als Schülerin oder Schüler, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Wir werden nämlich in einer der nächsten Folge mit einer Rechtsanwältin sprechen, die sich für diesen Bereich spezialisiert hat. Und wenn ihr uns entsprechende Sprachnachrichten schickt, dann können wir das Ganze zusammen einordnen, Tipps, Hilfestellung und Empfehlungen geben. Ganz herzlichen Dank für eure Mithilfe.